Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Von der letzten Technikwende Industrie 4.0, der Digitalisierung, ist es nicht weit zur Netzwerkforschung. Und wie ein Netzwerk entsteht, das lässt sich derzeit wunderbar in der Praxis beobachten. Geflochten wird es vom Coronavirus, das seine Bahnen erst kreuz und quer in China zog und mittlerweile ein Ausbreitungsnetz um die ganze Welt gelegt hat. Und die Ärzte und Wissenschaftler versuchen akribisch herauszufinden, in welchen Kreisen sich Infizierte bewegt haben, um hochzurechnen, wo das Virus als nächstes auftauchen wird und um Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Genauso machen es die Netzwerkforscher, die es allerdings nicht nur in den Naturwissenschaften gibt, auch in den Sozialwissenschaften hat sich diese Methode in den letzten Jahrzehnten immer mehr durchgesetzt. In Darmstadt trafen sich Anfang der Woche Netzwerkforscher aus den unterschiedlichsten Disziplinen zum Austausch und Ausblick. Eva-Maria Götz hat dort die Spur verschiedener Netzwerke verfolgt.
Coronavirus wäre ein Beispiel, also wer hat mit wem Kontakt, wie ist die Vernetzung der Personen, das versucht man aufzuklären, um herauszufinden, wer könnte potenziell infiziert sein.
Sagt Professor Christian Stegbauer, Soziologe an der Goethe-Universität Frankfurt und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Netzwerkforschung.
Das findet man aber auch bei anderen Prozessen, zum Beispiel im Internet, wenn man von viralen Prozessen redet, wie verbreiten sich bestimmte Muster, über etwas zu reden oder wie verbreitet sich ein Witz, eine Information. Das ist ein ganz typisches Gebiet der Netzwerkforschung.
Ursprünglich basierte die traditionelle Sozialforschung auf der Auswertung quantitativer Umfragen, in denen es darum ging, Eigenschaftskombinationen von Menschen zu untersuchen.
Dahinter steht ganz einfach der Gedanke, dass alles, was menschliches Handeln prägt und auszeichnet, mit Eigenschaften der Personen verknüpft sein soll, also mit Kategorien Mann, Frau, konservativ, progressiv, klein, groß, vermögend, nicht vermögend. Und man glaubt, dass man beispielsweise in der Wahlforschung aufgrund von persönlichen Eigenschaften wie Mann über 50, gut verdienend, vorhersagen kann, dass die Person konservativ wählen wird.
So Johannes Glückler, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeografie an der Universität Heidelberg. Doch im relationalen Denken, das sich seit den 1970er Jahren immer mehr durchsetzt, wird das Pferd sozusagen von der anderen Seite aufgezäumt.
Dort geht es eher darum zu sagen, wie kommt es dazu, dass Menschen bestimmte Einstellungen einnehmen? Wie kommt es dazu, dass sie in die wirtschaftlichen Gelegenheiten großen Einkommens kommen? Und die Idee ist zu sagen, diese Kategorien sind die Folge von sozialen Beziehungen in Netzwerken.
Nicht unsere individuellen Eigenschaften bestimmen also unser Verhalten, sondern
die Interaktionen und die Strukturen von Beziehungen, die uns Gelegenheiten oder Beschränkungen offenbaren und dann dazu führen, dass wir bestimmte Einstellungen, Werte und anderes verfolgen.
Auf dieser Beziehungsebene lassen sich einerseits Dynamiken von Klein- und Kleinstgruppen untersuchen, meint Christian Stegbauer.
Übergewicht hat zum Beispiel etwas damit zu tun, ob man mit jemandem in Verbindung steht, der auch Übergewicht hat. Wie ist das zu erklären, dass also zum Beispiel über Mikronetzwerke eine Verhaltensweise weitergegeben wird oder gemeinsam entwickelt wird?
Und es werden globale Entwicklungen sichtbar. Johannes Glückler.
Schon immer gibt es große Städte, Tokio, New York und so weiter. Aber es ist bekannt, dass auch Frankfurt, eine Stadt mit nur 700.000 Einwohnern, eine Global City ist. Und sie ist deswegen ein besonders gutes Beispiel, weil sie eben nicht groß ist, sondern weil sie besonders starke konnektive Funktionen für das Messewesen, für das Passagierfluggeschäft, für das Transportwesen und für die internationalen Finanzströme besitzt. Und diese Art von Konnektivität bildet sich eben nicht mehr in Besiedlungsgröße oder in besonderer Lage ab.
Welche Rückschlüsse man über Einzelpersonen ziehen kann, wenn man ihre Netzwerke langfristig beobachtet, untersucht zurzeit ein Forscherteam in Heidelberg und Wuppertal anhand der Spuren, die die Terroristen des NSU hinterlassen haben und über die mittlerweile eine große Datenmenge zur Verfügung steht. Dr. Lotta Meyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für politische Soziologie der Bergischen Universität Wuppertal.
Was man sieht, ist auf der einen Seite eine Provinzialität des Terrors, also die große Bedeutung von Freundschaftsnetzwerken, die allerdings ideologisch basiert sind, die schon bestanden sind, bevor der NSU überhaupt in den Untergrund gegangen ist, die ihn also begleitet haben beim Weg in den Untergrund und die ihn diese Jahre hindurch getragen haben und für entscheidende Ressourcen gesorgt.
Bei seinen Morden konnte der NSU auf eine über Jahre konstante Unterstützerszene rechnen. Für die Prävention zählt, dass die immer noch aktiv ist.
Von Stefan Ernst, dem Mörder von Lübcke, kommen sie zum NSU auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich bin mir sicher, wenn sie die Revolution Chemnitz anschauen, auch da finden sie Querverbindungen, denn die extrem rechte Szene in Deutschland ist gut vernetzt. Das sind nicht irgendwelche lokalen kleinen Grüppchen, die sind getragen von einer gemeinsamen Ideologie, die sind eingebettet in zum Teil auch internationale Organisationen. Und das alles muss man einfach mal als Netzwerk ernst nehmen.
Seit den Attentaten von 9/11 wird in den USA die auf komplizierten Rechnerleistungen basierende Netzwerkforschung mit Nachdruck staatlich gefördert. Das ist hierzulande noch nicht der Fall. Doch, so waren sich die Teilnehmer der Darmstädter Tagung einig, eröffnet die Methode neben neuen Möglichkeiten in der praktischen Anwendung auch Chancen für interdisziplinäre wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Ich hatte mir gedacht, es gibt vielleicht noch einen weiteren Grund, warum man Netzwerkforschung betreiben könnte,
überlegt der Soziologe Christian Stegbauer.
Und das würde ich unter dem Stichpunkt Moralität zusammenfassen.
Denn wenn man untersucht, ob eine Gruppe erfolgreicher sei, wenn sie homogen ist,
das nennt man Homophilie, das heißt, die Gleichen kommen untereinander zusammen. Und die alten weißen Männer wären ja so ein Symbol für die Gleichen.
Oder wenn sie divers zusammengesetzt ist, kommt die Netzwerkforschung zu dem Ergebnis:
Man braucht Diversität, um auf neue Ideen zu kommen. Und Diversität hat ja gleichzeitig auch noch so eine Idee von Moralität, nämlich alle Menschen sozusagen gleichermaßen zu beteiligen. Und diese gleichermaßen Beteiligung sorgt dann noch dafür, dass es mehr Innovation gibt. Also eine homogene Gesellschaft oder so die deutsche Leitkultur, diese alte Leitkultur, das ist eine Gesellschaft, die stehen bleibt, die keine Innovation mehr hat und längerfristig abgehängt wird. Das kann man, glaube ich, mit Bezug auf Netzwerkforschung mit großer Gewissheit sagen.